ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und ahoi zu einer novemberigen Folge Unter Büchern. Jeden Mittwoch, wie immer hier im Radio und neu in der ARD Audiothek. Heute konnte ich schon was sehr Beeindruckendes beobachten. Auf dem Markt meiner Stadt wurde heute der Weihnachtsbaum aufgestellt. Mit Kran und allem drum und dran, ein riesiger Nadelbaum. Und ganz viele Leute standen da rum, haben vielleicht genauso was gedacht wie ich. Wo ist denn jetzt schon wieder hin das Jahr? Ja, und mal gucken, wie lange ich mich gegen den ersten Glühwein wehren kann. Irgendwann knickt man doch immer ein. Auf jeden Fall, die Zeit vergeht, gute Literatur wird, wie wir wissen, nicht schlecht. Und wie zeitlos und berührend zum Beispiel Liebesbriefe sein können, das können wir gleich erleben. Kleine Sensation, heute sind über 400 bisher unbekannte Briefe der jungen Anna Segers an ihren Verlobten Laszlo Radwany erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. In einem Buch, das in dieser Woche rauskommt, Zeilen, die wirklich Gänsehaut machen und die geschrieben wurden von 1921 bis 1925, stellen wir gleich vor. Außerdem der Mann und sein Bier. Jaroslav Rudisch ist gerade unterwegs auf Lesereise und er stellt seine Gebrauchsanweisung für Bier gerade hier und dort vor und wir lesen rein. Christoph Nussbaum-Eders, Viktor Martinowitschs und Vlada Kolossovas neue Romane stellen wir außerdem vor. Echte Leseempfehlungen. Und schließlich, wie immer, die Lyrik so als Sahnehäubchen. Das Gedicht heute kommt von Henrik Gericke. Eine Stunde unter Büchern. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich jetzt, in die Zeilen abzutauchen. Und Musik gibt's natürlich auch dazu. Das ist die höchste Eisenbahn.
Montag, Dienstag, Mittwoch sind meine Bürotage. Da kann ich leider nicht, aber Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bin ich da. Wenn bei dir alles nur um Neid geht und deine dunklen Seiten frei drehen, alle fragen, warum du denn so traurig schaust und du lachst laut und du wachst auf. Ich wollte dir sagen, wenn du einen Freund brauchst, bin ich da. Du weißt, du weißt, du weißt, ich bin da. Von innen abgesperrt. Diese Welt ist dunkelblau eingefärbt, weil alle Freunde dir den Rücken kehren.
Für Ferien im Krankenhaus kommt für dich das Gleiche raus. Niemand lacht laut und du wachst auf.
Ich wollte dir sagen,
wenn du einen Freund brauchst.
Bürotage von der höchsten Eisenbahn aus Berlin und hier im Literaturbüro von MDR Kultur gibt es jetzt eine kleine Sensation. Liebesbriefe, die 100 Jahre überdauert haben und nun für uns alle zugänglich sind. Liebesbriefe, die der Enkel der bekannten Schriftstellerin Anna Segers gefunden hat, als er Familienunterlagen sortiert hat. Da stieß er auf eine Schachtel und darin auf eine Sammlung von über 400 Briefen aus den Jahren 1921 bis 25, die seine Großmutter an ihren späteren Mann geschrieben hat. In der DDR waren beide, Segers an prominenterer Stelle als ihr Mann Laszlo Radwany, an der Entwicklung der sozialistischen Ordnung beteiligt. Er als linientreuer Funktionär und sie als Autorin von Weltgeltung, die als Präsidentin des DDR-Schriftstellerverbandes gleichfalls dem Staat diente. Die hier versammelten Briefe zeigen ganz andere Menschen. Zwei Menschen von Anfang 20, die frisch und heftig verliebt waren, die sich mit ihrer Liebe in schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen behaupten müssten. Mainz und Köln, wo Nettie, wie sie sich nennt, wie sie damals heißt, lebt und studiert, sind im Ergebnis des Ersten Weltkrieges besetzt von Franzosen und Briten. Und Wien und Heidelberg, wo Radwany studiert, gehört zur Weimarer Republik. Ich will Wirklichkeit, Liebesbriefe an Rodi. Diese Sammlung von Briefen der Anna Segers ist jetzt beim Berliner Aufbau Verlag erschienen und dort rausgegeben von Jean Radwany und Christiane Zehl Romero. Und Jörg Schieke stellt sie uns jetzt vor.
Tschibe, ungarisch für Küken und gern weiter variiert zu Tschibli, Tschiboka, Tschibenkönig, Herz, Tschib. So klingt die Liebe zwischen Anna Segers, damals noch Nettie Reiling, und ihrem Liebsten Laszlo Radwany. Tschibe wird in den beinahe täglich hin- und hergehenden Briefen auch zu Rehhündlein, Einhornapotheker, Zarthäuptling, Kälblein und vielen anderen putzig verspielten Liebkosungen. Gern sprechen sich die Verliebten auch als Bruder, Schwester oder mein Kind an. Eine in einer Art Geheimsprache gezogene Festung, in die dann eben doch von Jahr zu Jahr dringlicher die komplizierte Welt der 1920er Jahre einfällt.
Ich bin niedergeschlagen über die Wahl. Vorher sagte man sich, dass es von einem großen Gesichtspunkt aus völlig eins ist, ob Marx, ob Hindenburg. Aber nachdem es so ausging, war ich doch tief erschrocken. Sag mir, mein Kind, wird diese politische Wendung auf dich Bezug haben? Wegen jüdischem Ausländer, eventuell Auflösung, russische Beziehung und Stellung.
Gemeint ist hier in einem Brief von 1925 die Wahl zum Reichspräsidenten, bei der sich Paul Hindenburg in der Stichwahl gegen den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx durchsetzt. Es sind die Jahre der Weimarer Republik mit ihren ständigen Attacken von links und rechts auf die zerbrechliche demokratische Ordnung, mit immer wieder aufflammenden antisemitischen Stimmungen, mit schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Mittendrin Nettie Reiling aus einer gut situierten, den traditionellen jüdischen Werten zugewandten Familie und Laszlo Radwany aus Ungarn nach Deutschland gekommener, von kommunistischen Ideen begeisterter, liberaler Jude. Die Liebe muss also äußere Widrigkeiten meistern und zugleich die soziale Kluft, auch und gerade die zwischen den verschiedenen jüdischen Milieus, bewältigen.
Meine arme Mutter weinte so sehr, war trostlos und gab mir zu verstehen, dass ich Stücke von ihrem Leben abreißen würde. Wie weit geht, frage ich mich, meine Pflicht von ihrem Leben, das, was ich für richtig halte, zurückzustellen?
Dieser Prozess, angetrieben von der Liebe zu Laszlo Radwany, ist als einer der persönlichen Emanzipation, als einer der Entwicklung hin zur Schriftstellerin zu verstehen. Und eben das macht diese Briefe über die herzerwärmende Erfindung neuer Kosenamen hinaus zur interessanten Lektüre. Mit der nachdrücklichen Erkenntnis, dass die anfangs so mädchenhaft und schwärmerisch verliebte Nettie bald schon zu einer auch praktisch verständigen, im Vergleich zu ihrem Liebsten deutlich weitsichtiger agierenden Lebensorganisatorin wird.
Mein Kind, du machst für meinen Begriff in deinen Arbeits- und Berufserwägungen einen großen Fehler. Du stehst zu sehr auf dem Standpunkt, dass du außer deiner eigenen Arbeit keine Arbeit übernehmen möchtest, wenn sie nicht gerade gut bezahlt wird, weil du sonst gar nichts hättest, weder Geld noch Zeit zur eigenen Arbeit.
Immer wieder geht es in den späteren Briefen dieser Sammlung um die geplante Hochzeit, die für Nettie Reiling zugleich zu einem Feld kompliziertester taktischer Manöver wird. Sie fordert ihren Zukünftigen auf, sich eine Stelle zu suchen und so auch die Verständigung mit seinen zukünftigen Schwiegereltern voranzutreiben und dabei bitte, bitte sensibel vorzugehen. Rodwany möge im ordentlichen Anzug erscheinen und Netties Vater nicht mit seinen kommunistischen Überzeugungen verunsichern. Laszlo Rodwany ist das ewige große Kind, das praktisch nur wenig auf die Reihe kriegt. Für Nettie Reiling ist er dennoch der engste Gefährte und auch der Ratgeber in literarischen Fragen. Bald schon wird er der Vater ihrer beiden Kinder sein und dann ihr Begleiter nach Mexiko, wohin sie 1941 emigrieren. Die Anfänge dieser Autorinnenbiografie verschränken sich mit denen der über die Jahrzehnte gelebten Liebesbeziehung. Die Briefe von Tschiebe an Rehhündlein oder Zarthäuptling bezeugen diese Liebe, sind ihr anrührendes Dokument.
Jörg Schieke war das über Ich will Wirklichkeit, Liebesbriefe an Rodi 1921 bis 1925, herausgekommen im Aufbau Verlag Berlin und herausgegeben von Jean Radwany und Christiane C. Romero.
I remember the night, I can still see the light that would fall through the cracks in the door sheets behind. Will be days before I'd see your face from the crying. Oh, I'd known for a while, now they'd put you on trial and they'd call from away, leaving words I won't tell, but they'd hide all the faces when they'd start. Yeah,
if I
Madison Violet, All Over Again, und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Und auch wenn die Zeichen schon stark auf Glühwein stehen, jetzt geht's um ein ganz anderes Getränk. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Das hat Paul Kuhn bekanntlich gerne gesungen. Und das ist übrigens völliger Quatsch, denn Bier wird überall auf der Welt getrunken. Und wenn man sich auskennt, findet man auch fast überall auf der Welt richtig gutes Bier. Einer, der sich in der Bierwelt sehr gut auskennt, ist Jaroslav Rudisch. Der pendelt in Sachen Bier nicht nur zwischen seiner neuen Heimat Berlin und seiner eigentlichen, die im böhmischen Paradies liegt, sondern in seinem neuen Buch auch durch halb Europa. Wolfgang Schilling hat die Gebrauchsanweisung für Bier nicht nur gelesen, sondern auch getestet.
Jaroslav Rudisch hat schon viel geschrieben. Romane, Theaterstücke, ein Hörspiel, Texte für wundervolle Comics, ein Opernlibretto und auch Songs für seine Kafka-Band, die wir hier im Hintergrund hören. Zuletzt eine bezaubernde Prager Weihnachtsgeschichte, in der das Bier in Strömen fließt. Nun hat er nachgelegt, eine 250-seitige Gebrauchsanweisung für Bier. Und erfüllt sich damit offenbar einen Traum, der schon in ihm reifte, als er noch ein ganz junger Mann war.
Theaterstücke und Bücher schreiben, in denen das Bier fließt.
Ja, und wer weiß, vielleicht erfindet man nach diesem Buch extra für ihn die erste deutsche Bierschreiberstelle. Wobei die Heimat von Jaroslav Rudisch ja in Tschechien liegt. 1972 wurde er im böhmischen Paradies geboren, wo er mit knapp 50 dann auch schon sein erstes Bier trank. Wie bitte? Fragen Sie sich jetzt vielleicht erstaunt und können im Kapitel das erste Bier lesen, dass man das im böhmischen Paradies eigentlich viel früher erledigt.
Mit 40 oder 30, manche schon mit 18, nicht Jahren, sondern Minuten.
Mit der Milch der Mutter zu sich genommen, die nach den Anstrengungen der Geburt sofort ein Glas Bier gereicht bekam, vom Chefarzt der Geburtsklinik persönlich.
Als erste medizinische Hilfe böhmischer Art.
Wie wir lesen und uns nicht wundern, dass aus Jaroslav Rudisch ein Biermensch geworden ist. Später dann auch ein Eisenbahnmensch, ein Buchmensch sowieso und irgendwie auch ein Musikmensch. Ja, Bier braucht Heimat. Das wusste offensichtlich auch schon Bedrich Smetana, der, was ich noch nicht wusste, in einer Brauerei, der von Lütomüschel geboren wurde.
Wo sein Vater als Braumeister tätig war. So gesehen kann man sein weltberühmtes symphonisches Gedicht »Mein Vaterland« nicht vom Bier trennen.
Schreibt sein Landsmann, der uns auf den nächsten 60 Seiten die Bierwelt seiner Heimat schmackhaft macht. Bei allem Pilsener Patriotismus in den folgenden Kapiteln, aber auch zu wunderbaren Ausflügen in die nähere und weitere Biernachbarschaft Österreichs, Südosteuropas, der Schweiz und Deutschlands einlädt. Selbst auf Island kennt er sich aus, der Biermensch Rudisch. Dahin ist er mit Sicherheit geflogen. Sonst ist sein Reisemuster das immer gleiche. Er setzt sich in einen Zug, trinkt bei Ankunft in einem Bahnhofsrestaurant oder Kiosk sein erstes Bier und trifft sich dann mit befreundeten oder interessanten Vorort-Biermenschen in ausgesuchten Lokalitäten der jeweiligen Stadt. Ich habe mit meiner Begleitung die Probe aufs Exempel gemacht und die im Buch beschriebenen Biertouren in Bamberg und Bayreuth nachvollzogen. Mit der Erkenntnis, wenn man sich an die eiserne Regel eine Lokalität ein oder, naja, sagen wir mal zwei Bier hält, ein echtes Bierbildungserlebnis. Letzteres vor allem auch, weil Rudisch als Büchermensch jede Menge lokaler Literaturempfehlungen beisteuert. Das Buch mausert sich insofern zu einem praktikablen Reise- und veritablen Lektüreverführer. Und ja, es eignet sich auch zum Vorlesen. Man kann da also viel Neues nicht nur aus der Welt des Bieres entdecken und, Achtung Kritik, dem Autor hier und da auch mal auf die Schliche kommen. Die wundersame Entstehung eines Gulaschs während der Radioübertragung der Götterdämmerung aus Bayreuth, meine ich, schon mal in der Frankfurter Allgemeinen gelesen zu haben. Und auch der Herr Peterka, der mit seinem Wirtshaus auf Schienen, dem legendären Knödel-Express zwischen Flensburg und Prag pendelt, ist ein guter alter Bekannter. Literarische Nachhaltigkeit hat eben auch ihre zwei Seiten. Und Jaroslav Rudisch am Ende des Buches anderes, aber auch darauf die genau richtige Antwort.
Ich mag sehr diese Gespräche beim Bier, die sich wie im Kreis bewegen, so wie unser Leben.
Genau. Und deshalb halten wir fest, sollte ich Jaroslav Rudisch irgendwann mal in einer Kneipe begegnen, würde ich ihm sofort ein Bier spendieren, auch wegen dieses Buches.
Und das heißt Gebrauchsanweisung für Bier und ist im Piper Verlag erschienen. Wolfgang Schilling hat es uns vorgestellt. Und wer Jaroslav Rudisch live beim Schwärmen fürs Bier erleben möchte, große Empfehlung übrigens, er ist am 21. Dezember in Bautzen zu Gast und am 5. Februar in Leipzig.
The last time I saw the old man, he was moving very slow.
Super neu von Neil Hannon und seiner Divine Comedy Last Time I Saw the Old Man. Bisschen britische Melancholie. Und die ganze, im übrigens wunderschöne Dosis, gibt es auf dem Album Rainy Sunday Afternoon, gerade erschienen. Schon 3 Jahre nun dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine an. Und wir wissen es, Literatur ist ein Weg, der uns heranführen mag an den Krieg und die Menschen. Literatur kann uns tiefer informieren als jede Nachricht und davon erzählen, was Krieg bedeutet. Die Erzählung Weiter nach Osten von Maylis de Kerangal zum Beispiel, die handelt von einem russischen Soldaten, der nicht in den Krieg ziehen möchte. Und diesen Februar erschienen Russische Spezialitäten von Dmitri Kapitelmann, der ja in die Rupturen familiärer Beziehungen durch den Krieg geführt hat. Und ein weiteres Buch, das wir jetzt vorstellen und das wir in dieser und auch anderer Hinsicht empfehlenswert finden, ist Mutters Sprache von Vlada Kolossova. Josephine Mosch hat's gelesen und stellt es uns vor.
Eva zuckte in der Trage und Lisa wusste, dass sie 2-3 Minuten hatte, bevor ihre Tochter aufwachte und gefüttert werden wollte. Sie schlang den Big Hit auf die Art und Weise herunter, wie sie inzwischen die Hälfte ihrer Mahlzeiten einnahm. Wie ein Hund, der im Park Dönerreste entdeckte und sie ohne zu kauen schluckte, bevor er weggezogen wurde.
Die Protagonistin Lisa ist den gleichen Strapazen wie jede junge Mutter ausgesetzt und die werden im Buch auf wunderbar humorvolle und dadurch überraschend nahbare Weise beschrieben. Aber da ist noch etwas. Ihre Tochter kommt nur zur Ruhe, wenn Lisa ihr russische Wiegenlieder vorsingt. Die Mutterschaft versetzt sie zurück in ihre eigene Kindheit, das Aufwachsen ganz im Norden Russlands, in einer vom Bergbau gezeichneten Region, in der von Oktober bis Mai die Sonne nicht aufgeht und die für Lisa trotzdem Heimat bedeutet. Und dann das Auswandern nach Deutschland, als sie 9 Jahre alt war und sich und ihre Mutter plötzlich in Görlitz wiederfand.
Als Kind dachte Lisa, dass Sorben die einzigen Deutschen waren, die etwas von Salzgurken und Sauermilchprodukten verstanden. Dann lernte sie in der Schule, dass sie ein slawisches Volk waren. Es hatte ihr ein gutes Gefühl gegeben, dass ihre Mutter und sie sich ausgerechnet in einem Landstrich in Deutschland niedergelassen hatten, wo einst Menschen gelebt hatten, die ihre Heimat ähnlich wie die Russen Rodnja nannten. Gebärende, Mutterland.
Doch allein das Entwurzeln aus der Heimat erklärt Lisa nicht ihre große innere Zerrissenheit und auch ihrem Partner kann sie sich emotional nicht richtig öffnen. In den Wochen nach der Geburt entwickelt sich eine große Einsamkeit, eine Einsamkeit, der sie nur durch eine weitere Person entkommen kann. Denn mit der Hebamme Aljona teilt Lisa ihre Sorgen und ihre Muttersprache. Als Lisas Großmutter eines Tages anruft, um ihren eigenen Tod anzukündigen und dann auch noch Aljona unerwartet nach Russland aufbrechen möchte, ist Lisa hin- und hergerissen. Soll sie in ein Land, in das gerade nicht einmal Flugzeuge fliegen, einreisen, um ihrer Familie nahe zu sein? In kürzester Zeit muss Lisa die Entscheidung treffen und die trifft sie nicht nur aus Sehnsucht nach ihrer Großmutter.
Angst vor dem Grenzübergang? Fragte Aljona. Mhm. Meistens stellen sie keine Fragen. Das mit den Apps ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber wenn du willst, kann ich sie auch bei dir deinstallieren und den Cache löschen. Lisa nickte. Aljona legte die Hand auf Lisas Knie mit der Handfläche nach oben. Lisa legte ihre Hand rein, verflocht die Finger mit ihren. Aljona drückte kurz und ließ Lisas Hand wieder los. Dein Handy, sagte sie.
Lisas neues Begehren, aufkommende Familiengeheimnisse, Reisen mit einem Säugling im Gepäck. Auch die politische Situation im Zwiespalt mit dem Privaten wird im Roman verhandelt, gespiegelt im Alltäglichen, in Kriegspropaganda zwischen Werbung für Waschmittel und Zahnpasta. Zudem erzählt das Buch in abwechselnden Kapiteln nicht nur Lisas Geschichte, sondern auch die ihrer ehrgeizigen Mutter und die der kinderlosen Hebamme Aljona. Die 3 Erzählstränge aus ganz unterschiedlichen Zeiten zeigen so schnell unerwartete Wendungen, dass man am liebsten einen zuerst lesen möchte, wenn man nur wüsste, welchen. Als Lisa herausfindet, dass ihre Mutter sie ein Leben lang angelogen hat, will sie sich mit der Antwort »Ich habe gelogen, weil ich dich liebe« nicht zufrieden geben.
»Du denkst wahrscheinlich, dass man aus Liebe niemanden verletzen kann?« »Nein«, sagte die Mutter leise. »Ich glaube das Gegenteil.«
Erzählt werden sanfte Geschichten, die in einer harten Umgebung spielen. Zwischen existenziellen Grundthemen bringt Vlada Kolossova die Lesenden zum Lachen mit Vergleichen, die manchmal schon fast zu frech sein könnten, aber immer sehr treffend sind. Ein Buch, das man gar nicht mehr aus der Hand legen möchte und danach aber am liebsten gleich weiter verschenken will.
Der Tisch des Viererplatzes war mit Essen vollgestellt und Süßigkeiten mit poetischen Namen und prosaischem Inhalt. Sie hießen Sirfir, Stratosfiera, Chiche Moloko, Westwind, Stratosphäre, Vogelmilch und waren bloß Variationen von mit Schokolade überzogenen Marshmallows. Dann aß sie fast alles auf. Jeder Biss, ein Stich Kindheit.
Josephine Mosch war das über Mutters Sprache. Der Roman von Vlada Kolosova ist im Leikam Verlag erschienen. Drei miteinander verwobene Geschichten auf 281 Seiten.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Oh, walk on.
Ebenfalls ganz schön melancholisch, auch wenn es im netten Sound von Burt Bacharach verpackt ist. Walk on by, Dionne Warwick war das mit diesem Klassiker. Und wir bleiben noch so ein bisschen in dem Kultur- und Sprachraum, in dem wir gerade schon waren, in Osteuropa. Viktor Martinovich gehört zu den wichtigsten kritischen Stimmen aus Belarus. Der Autor ist mit mehreren seiner Bücher auch ins Deutsche übertragen worden und kann sich dabei auf Thomas Weiler, vielfach ausgezeichneter Übersetzer, und den Verlag Volland und Quist stützen. Martinovich unterrichtet Geschichte und Politikwissenschaft in Vilnius in Litauen und schreibt auch für deutsche Zeitungen. Gerade auf Deutsch erschienen ist der neue Roman Das Gute und auch der ist wieder übertragen von Thomas Weiler, vorgestellt hier von Jörg Schieke.
Sie demonstrieren, sie tauschen sich aus in oppositionellen Chatgruppen, sie bauen politisch anstößige Stellen in ihre Theaterstücke ein. Sie sind einige Tausend in ihrem Protest gegen die Staatsmacht, gegen die Korruption und die politische Willkür, aber sie haben keine Chance. Viktor Martinovich, geboren 1977 in Belarus, kennt die Spielregeln der Diktatur, in denen eben auch die tief mit drin stecken, die sich dagegen auflehnen. Martinovich, wie schon in seinen früheren Büchern, beschreibt in seinem Roman gewiss auch die Zustände im heutigen russlandhörigen Belarus. Aber weil er das eben mit den Mitteln eines hochgebildeten, manchmal tief deprimierten, dann wieder rotzig komischen Autors tut, erschöpft sich sein Roman nicht in bloßer Aufklärung oder gut gemeintem Widerstand. Martinovic beobachtet diese Zustände wohl schon zu lange, als dass er den eingeübten Mustern von auf die Straße gehen und protestieren, so gut sie gemeint sind, noch etwas zutraut. Der Held seines neuen Buches, ein Schauspieler im staatlichen Theater, ist denn auch ein eher nachlässiger Oppositioneller, einer, dem die Nebenrolle genügt, so wie auch im Berufsalltag. Während um ihn herum die Polizisten Jagd auf Demonstranten machen, rettet der Romanheld mit größtem Aufwand den Kater einer guten Bekannten, die gerade inhaftiert ist.
Um mich herum aber tausende Menschen. Das hat weniger von Protesten als von Karneval in Rio. Die Menschen wollen gesehen werden. In der Sowjetunion nannte man das Demonstration. Wir sind für den Frieden, wir sind gegen den Kapitalismus. Das Wort passt. Die Menschen demonstrieren sich und ihre Ansichten.
Das Beklemmende an diesem Roman ist dieser offensichtliche schreiende Widerspruch. Hier die schamlose, brutal agierende Staatsmacht, dort der wie angesäuselte, zwar oft auch erschrockene, aber doch mit sich selbst zufriedene Tonfall des Ich-Erzählers. Die Diktatur, so begreifen wir, ist ihm längst zur Selbstverständlichkeit geworden, unangenehm, aber doch gerade noch zu ertragen. Erst mit dem neuen Theaterstück, in dem es um Jeanne d'Arc und ihren Freiheitskampf im Frankreich des 15. Jahrhunderts geht, dämmert es ihm.
Also hatten sie Capuletti nicht einfach rausgeschmissen. Sie hatten ihn zuerst gebrochen, hatten das Wichtigste aus dem Text herausgestrichen und ihn gezwungen, das zu akzeptieren. Und er hatte gestritten, aber dann akzeptiert. Er hat sich selbst das Rückgrat gebrochen. Erst dann haben sie ihn, den Invaliden, rausgeworfen. Und genau so haben sie es mit uns gemacht, mit jedem und jeder Einzelnen von uns. Denn niemand aus der Truppe hatte die Bühne verlassen. Niemand hatte sich geweigert, den dritten Akt ohne die Gelageszene vor der Hinrichtung zu spielen. Wir sind nicht als Helden abgetreten, wir sind abgetreten als Verlierer.
Der Regisseur Capuletti wird von den Kulturscharfrichtern nicht einfach nur entlassen, das Stück nicht einfach nur abgesetzt. Nein, man hat ihm und den Schauspielern zuvor noch gezeigt, wie ängstlich sie sind, wie wenig sie für ihre eigene künstlerische Freiheit zu riskieren bereit sind. Gar nicht mit Gewalt, sondern mit Raffinesse haben die Mächtigen die Theatergruppe gespalten, die Theaterleute gedemütigt. Einige von ihnen verlassen nun das Land Richtung Vilnius, Litauen, wo sie eine Existenz als gegängelte Schauspieler in einer Diktatur gegen eine als Pizzaboten in einer Demokratie eintauschen. Heißt das aber, dass das Gute siegt, wie der Titel des Romans mitteilt? Eher nicht. Die Hoffnung des Autors Martinovic wird an beinahe jeder Stelle von seinem Sarkasmus unterwandert. Und doch, dem zögerlichen Ich-Erzähler stehen wenigstens zwei Frauenfiguren zur Seite, die auf ihre Art den Diktatoren die Stirn bieten. Paulina Mendoza, ein Luxusweibchen, das aber im entscheidenden Moment doch die Freiheit verteidigt, und eine Frau, die sich selber Lady Di nennt und hier die reinste und wirksamste Form von Widerstand verkörpert. Eine, die keine Angst hat, die weder Gewalt noch Tod fürchtet und sogar die abgestumpften Systemdiener dazu bringt, sich zu schämen. Das Gute siegt, auch wenn es gerade nicht danach aussieht.
Das war Jörg Schieke über Viktor Martinovic, Das Gute siegt, ins Deutsche übertragen von Thomas Weiler, erschienen im Verlag Volland und Quist.
Amazing day. all away. Thank you for seeing my pieces still stand, building a fortress around what you found. My storms of defeat, my quiet concessions are just like memory now, memory now. Amazing day, sanctuary. Can I stay? I love the way you see me, define me now. Kiss my soul away.
Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Der Theaterautor Christoph Nussbaumeder ist seit Jahren einer der meistgespielten in der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Seine Stücke wurden an der Schaubühne Berlin, bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen oder an den Häusern in Köln, Düsseldorf und Bochum uraufgeführt. 2020 erschien sein vielbeachtetes Romandebüt Die Unverhofften, eine Familiengeschichte aus den bayerischen Wäldern, die ein ganzes Jahrhundert umspannte. Und nun, dieser Tage, erscheint sein zweiter Roman, Das Herz von allem. Ein, wenn man dem Klappentext glauben mag, Western. Also, hatten wir lange nicht mehr, würde ich sagen. Alexander Suckel, Leiter des Literaturhauses Halle und unser Rezensent, der hat das Buch gelesen und scheint, dass er noch ganz glühende Ohren von der Lektüre hat, Alexander. Ist das so ein klassisches Jungsbuch, wie ich vermute?
Ja und nein. Also man könnte es so einen Neo-Western nennen. Es vereint Versatzstücke des Genres, der Kampf gegen Gut und Böse, die Unwägbarkeiten der Natur und der Wildnis, die Begegnung mit Einheimischen, mit Passagen, die Reisebericht, Chronik, Nature Writing, Kulturgeschichte zugleich sind. Es ist ein Expeditionsroman. Er führt uns ins Jahr 1796, in die Anfangsjahre der USA. Und es erzählt Johannes Gottstein, ein deutscher Geistlicher, ein inzwischen exkommunizierter Querkopf, der als eine Art spiritueller Beistand Teilnehmer einer Gruppe ist, die sich aufmacht Richtung Westen. Gottstein, inzwischen amerikanisiert als John Stone, erzählt diese Reise 40 Jahre später rückblickend auf die damaligen Ereignisse. Ziel dieser Expedition ist das American Incognitum. Ein Mammut, das größte Tier der Welt, ein sagenumwobenes Monstrum, dem magische Kräfte zugeschrieben werden und das einer dürren Quellenlage zufolge in einem Tal, das man über eine Höhle betritt, noch existieren soll. Dieses Tal befindet sich auf dem Stammesgebiet der Lakota und so machen sich 13 Desperados unter Leitung des vermögenden Geschäftsmanns Oliver Hancock auf die Reise. Diese Gestalten vereint nicht viel außer der Suche nach Unsterblichkeit im wortwörtlichen Sinne, nach Reichtum, Abenteuer und Ruhm. Und Man bekommt sehr schnell die Vorahnung, man dringt nicht ungestraft ins Herz von allem, was existiert, ein. Das Ganze spart nicht mit mythologischen und biblischen Verweisen und Referenzen. Die Zahl 13 ist natürlich ganz bewusst gewählt. Man denkt an Apostel und an Feen. Naturgewalt wird erzählt als eine Art biblische Bestrafung und Heimsuchung. Die Suche nach dem American Incognitum wird zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über Sein und Zeit, über den Widerspruch zwischen archaischer Lebensart der Lakota und dem westlichen Denken. Und ja, es zeigt auch die Grenzen der christlichen Ethik und Religion auf. Im Text heißt es, der Suchende hängt mit dem zusammen, was er sucht, das, wonach er Ausschau hält, und die Art und Weise, wie man das tut, hat Einfluss auf das, was man findet.
Ich habe schon ganz viele Bilder im Kopf jetzt, ehrlich gesagt. Das klingt ganz schön theatralisch, also Nussbaum-Eder kommt ja auch vom Theater. Um jetzt mal so eine Schublade aufzumachen, was ist das Buch eigentlich? Ist das jetzt so, wie ich mir das denke, so ein CinemaScope-Western oder eher eine existenzialistische Studie?
Ja, die hohe Kunst dieses Romans ist die Sprache, die Nussbaum-Eder für den Bericht von John Stone findet. Es ist so eine leicht altmodische Art des Erzählens, die einen beim Lesen mitunter glauben lässt, man wohnet hier tatsächlich einem historischen Bericht bei, ohne dass diese Sprache aber absichtsvoll auf altmodisch oder tümelnd getrimmt wird. Das ist ein sehr eleganter Spagat, den er da vollzieht. Er erzählt ein historisches Ereignis und bleibt doch ganz im Jetzt. Er findet Bilder von unglaublicher Suggestionskraft. Eine besonders eindrückliche Szene ist eine Art Theateraufführung mitten in der Wildnis. Ein Mensch, der im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben spielt. An anderer Stelle schildert er einen Schneeeinbruch, den John Stone quasi im Alleingang bändigt und so die Gruppe von dem Tod rettet. Dadurch wird ihm eine Art übersinnliche Fähigkeit attestiert und er wird zum eigentlichen Führer dieser Expedition. Oder aber, wenn Nussbaum-Eder ein Indianerdorf beschreibt, in dem es zuvor einen Gruppensuizid gegeben hat, nachdem die Pocken dort gewütet haben. Es sind nicht Szenen, die künstlich auf Effekt zielen, sondern die sehr genau gebaut sind und dadurch natürlich eine Geschichte eine geradezu existenzielle Wucht verleihen. Romantisch ist da gar nichts. Kein Lagerfeuer weit und breit.
Also irgendwie zwischen Clint Eastwood und Jean-Paul Sartre oder so. Du sagst, es spielt 1796, also 20 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der USA. Wenn man den Blick heutzutage nach Amerika richtet, wird einem ja Angst und Bange. Spielt das heutige Amerika irgendwie eine Rolle in dem Roman?
In seinen stärksten Momenten erinnert das Herz von allem an große Klassiker des Genres, vor allem natürlich an Die Abendröte im Westen von Cormac McCarthy, auch so einer Expeditionsgeschichte ins unbekannte Land. Und natürlich wird man beim Lesen immer wieder auf die Gründungsmythen gestoßen, das, was sozusagen die DNA dieses Landes ist. Gewalt, Abenteurertum, das Recht des Stärkeren, Waffen und die völlige Abwesenheit von Skrupeln. Aber Nussbaum-Eder ist viel zu reflektiert, um es dabei zu belassen. Es ist eben ein Außenstehender, ein Deutscher, der diese Geschichte erzählt, der mittendrin und dennoch mit Distanz zum Geschehen agieren kann. Es wird viel geredet in den Nächten über das Wesen der jungen Demokratie, über den Sinn und Unsinn von Geld. Und in der Beschreibung der Begegnung mit den Lakota, die Expedition ist einige Zeit dort zu Gast, kommt doch so ein rousseauischer Zug auf. Das Leben im Einklang mit der Natur, Menschen, die ohne Zukunftsplanung existieren, die ganz im Hier und Jetzt verankert sind. Ja, und der Befund, wenn man Nussbaum-Eder folgt, fällt natürlich nicht zugunsten der christlich-westlichen Welt aus. Von den 13 Desperados bleiben nicht viele übrig und die Suche nach dem Inkognitum wird zunehmend zu einer obsessiven Angelegenheit. Unsterblichkeit im übertragenen oder im eigentlichen Sinne gibt es nicht, wohl aber etwas, das größer ist als alle menschliche Eitelkeit und alles Streben. Kurzum, ein äußerst gelungener historischer Roman, der virtuos mit Formen und Mustern umgeht und der dennoch viel über uns zu erzählen weiß. Also ich würde sagen, definitiv nicht nur ein Buch für Jungs.
Endlich mal wieder ein Western. Christoph Nussbaum-Eder, Das Herz von allem, erschienen im Rowohlt Verlag. Vielen Dank, Alexander.
Sehr gern.
Von hier, von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Unser Gedicht heute, das kommt von einem Autor, der schon immer mal bei MDR Kultur zu hören war, da allerdings nicht als Dichter, sondern als Kenner der DDR-Underground-Szene und im Speziellen ihrer Punk-Abteilung. Henrik Gericke veröffentlichte 2024 sein vielbeachtetes Buch »Tanz den Kommunismus – Punkrock DDR 1980 bis 89«. Aber Gericke publiziert auch Gedichte und Künstlerbücher und ein Gedicht hat er für uns, für MDR Kultur, eingelesen.
Weitere Schäden wären, zu erwachen ohne sicheren Halt, das Nicht-Erreichen, sich verfehlen, ein Schweigen in unreinen Reimen, freie Träger, Kreuze ohne Gestalt. Diese Formen kommen in der Natur nicht vor. Den entwurzelten Räumen wuchsen Mauern, Dächer, Flure und vor den Mauern ein Tor.
Ein Gedicht von Henrik Gericke. Und das war die Stunde unter Büchern von MDR Kultur. Wie immer, jeden Mittwoch und Samstag und zu haben im Radio und in der ARD Audiothek. Und da gibt's übrigens jede Folge auch zum Nachhören. Auch die Spezialfolgen, also Gespräche zum Beispiel und alles, was uns unter Büchern immer so einfällt. Ich bin Katrin Schumacher und nächste Woche geht's hier sehr besinnlich zu. Eine Stunde über Verlust, Erinnerung und Trauer, passend zum Novemberende. Nochmal tief tauchen und dann fröhlich in die Adventszeit starten. Ich wünsche stabiles Lesen und sag Ahoi.
You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please, straight to work, please, up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking, so we're done talking. So let's connect minds, past your bedtime, and I'm on deadline. Just cut the BS and don't be depressed, you need to be stressed. And don't forget this, you're my apprentice, you need to sweat this. Just feel the tension, your teeth are clenching and rev the engine. Let it guide you and get inside you and get like I do. Working together, living together, dying together. Working together. Then we don't look good. And if you mess up, it's like I messed up and we both messed up. Just don't be lazy and don't betray me, cause it drives me crazy. When I say crazy, you say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me and I won't be happy. Frankly, if I get cranky, then I'll give spankings. So no hanky-panky, you can't outflank me, you don't outrank me. Working together, living together, dying together. Stick with me, kid, you're stuck with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless.